Guten Morgen. Ich würde gerne zu Anfang noch mal beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns deine Gebote, deine Weisungen gegeben hast, an denen wir uns in unserem Leben auch orientieren können. Und danke, dass wir hier heute Morgen wieder dein Wort lesen können. Und ich bitte dich darum, dass du es uns segnest, dass du mir Gnade gibst zum Reden, Hören, Aufnehmen, Bewahren und Tun. Amen. In unserem heutigen Abschnitt geht es auch um das Gesetz. Wir haben gerade vom dem Psalm 1 gesungen, wo es ja um das Gesetz, um das Wort Gottes geht. Und das Gesetz, das Israel gegeben wurde, das umfasste 613 Geh- und Verbote. Wenn wir jetzt spontan ans Gesetz denken, ich denke, dann fallen den meisten von uns einfach die 10 Gebote ein. Und manche Christen haben ja ihre Schwierigkeiten, sich auch die 10 Gebote zu merken. Ich habe euch mal vor, ich weiß nicht, 2, 3 Jahren oder so mal so ein Trick gezeigt, wie man sich das eigentlich ganz gut merken kann. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ich möchte es trotzdem auch nochmal wiederholen, weil vielleicht doch auch einige damals nicht da waren, es mittlerweile vergessen haben und weil Wiederholung ja auch die Mutter des Lernens ist. Das wissen die Lehrer unter uns. Also beim ersten Gebot kann man sich auf den Kopf fassen, also man kann sich am menschlichen Körper einfach orientieren, um sich diese 10 Gebote zu merken. Und beim ersten kann man sich auf den Kopf fassen und das erste Gebot heißt ja, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Neben meinem Kopf ist an meinem Körper nichts mehr, oben drüber ist auch nichts mehr, daher ganz logisch. Dann der nächste, man hebt sich die Augen zu, du sollst dir kein Bildnis machen. Das dritte Gebot, man hält sich den Mund zu. Mache ich jetzt nicht, sonst kann ich nicht reden. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Dann das vierte Gebot. Ich fasse mir auf die Schultern. Ich war früher Zimmermann. Ich habe früher auf der Schulter meine Balken getragen. Und daher, du sollst den Sabbattag heiligen, also an ihm nicht arbeiten. Dann das fünfte Gebot. Ich fasse mir an die Brust. Du sollst Vater und Mutter ehren. Die Mütter stillen ihre Kinder mit der Brust. Dann das sechste Gebot. Der gespielte Schwangerschaftsbauch bei mir, du sollst nicht töten. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das achte Gebot, die Hände sind noch ein bisschen weiter unten, du sollst nicht stehlen. Das neunte Gebot, die Beine, weil Lügen haben kurze Beine, du sollst nicht lügen oder kein falsches Zeugnis reden. Und dann das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, weil die Begierde der erste Schritt zu noch mehr Sünde ist. Und vor allem heute wird es uns um das 10. Gebot gehen. Das ist heute wichtig. Um das geht es in unserem Text in Römer 7. Wir lesen mal den ganzen Text gemeinsam. Römer 7, die Verse 1 bis 13. Römerbrief, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13 und ich lese nach der Übersetzung von Martin Luther die 84er Revision. Wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also seid auch ihr, meine Brüder, im Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tode geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Ich habe die Predigt überschrieben mit Ziel und Sinn des Gesetzes. Und sie hat drei Punkte. Erstens die Aufgabe des Gesetzes, zweitens der Geltungsbereich des Gesetzes und drittens besser als das Gesetz. Erster Punkt, die Aufgabe des Gesetzes. Und hier geht es vor allem um die Verse 7 bis 13, die haben wir gerade eben gelesen, deswegen werde ich sie nicht gleich nochmal lesen. Aber in den Versen, da wird klar, dass das Gesetz die Aufgabe hat, Sünde deutlich zu machen. Vor zwei Wochen hat der Gunnar gepredigt und da haben wir diesen Werbeclip gesehen von dieser, von diesem Färbemittel, das den Zahnbelag bei dem Kind gefärbt hat, sodass man diesen Zahnbelag sehen konnte, den man sonst eigentlich nicht so sieht, aber das wurde eingefärbt. Und die gleiche Aufgabe hat das Gesetz auch. Es macht Sünde im Leben sichtbar. Und ich gehe jetzt davon aus, dass Paulus in diesen Versen 8 bis 13, dass er da vor allem und vielleicht auch ausschließlich das 10. Gebot vor Augen hatte. Dass er sagt, er wusste nichts von der Sünde, bevor das Gebot kam. Es war schon ein Sündenbewusstsein da bei den Menschen. Das wissen wir aus dem Alten Testament, 1. Mose 39, als Josef von der Frau des Potiphar verführt werden soll, oder sie versucht, ihn zu verführen, da sagt der Josef, der damals noch kein Gesetz hatte, sagt, wie sollte ich ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Also es war auch vor dem Gebot ein Sündenbewusstsein da. Es war klar, Ehebruch ist falsch, es war klar, Mord ist falsch, es war klar, Stehlen ist falsch. Aber dass Begierde auch schon Sünde sein soll, das wurde den Menschen erst deutlich durch das Gesetz. Da war dieses Gesetz gewissermaßen als so ein Färbemittel, als ein Indikator nötig. Als Mann denkt man sich vielleicht, so ein kleiner Tagtraum, in dem ich mir vorstelle, wie es wäre, mit der und der Frau im Bett zu sein, das tut doch niemand weh. Ich mache es ja nicht wirklich und die Gedanken sind frei. Da gab es mal ein Lied. Was soll's? Macht doch nichts aus, wenn ich mir das vorstelle. Oder man malt sich einen Gedanken aus, wie es wäre, dem fiesen Arbeitskollegen mal so richtig eins auszuwischen. Ich mache es ja nicht. Ich stelle mir es ja nur vor. Aber Gottes Wort macht deutlich, dass schon diese Begierde falsch ist, dass diese Vorstellung schon falsch ist und dass sie der erste Schritt, wie wir es vorher hier gesehen haben, der erste Schritt in diesen Abwärtssog der Sünde ist. Und darum werden wir zum Beispiel auch in den Sprüchen, Sprüche 4, Vers 23 herausgefordert, mehr als alles andere behüte dein Herz, weil aus dem Herz, da kommen diese Gedanken. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Daher müssen wir aufpassen, ja, was wir aus unserem Herz rauskommen lassen, wie wir, ja, was unser Herz anstellt. Etwas zu begehren, das mir nicht gehört, das ist Sünde und das Wort Gottes macht es hier einfach deutlich. Und das ist die eine Aufgabe des Gesetzes, es macht Sünde deutlich. Ich kann sagen, hier, stets geschrieben, du sollst nicht begehren, du hast begehrt, das ist falsch, Sünde. Aber das Gesetz hat auch noch eine zweite Wirkung und eine zweite Aufgabe, die wir in Vers 13, Römer 7, Vers 13, können wir das nachlesen. Ich lese den zweiten Teil davon. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Das Gebot macht also deutlich, wie abgrundtief verdorben die Sünde ist. So verdorben, dass sie sogar die guten Gaben Gottes, in diesem Fall das Gesetz, missbraucht. Gott hat den Menschen sein Gebot gegeben, oder ein Gebot gegeben, das davor schützen soll, in diesen Strudel, in diesen Abwärtssog der Sünde hineinzugeraten. Und was macht die Sünde damit? Sie benutzt genau dieses Gebot, das gut war, um damit uns erst recht in den Strudel der Sünde reinzureißen. Und das wird in den Versen 10 und 11 von unserem Text wird es ganz deutlich. Da heißt es, und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. Die Sünde redet uns wegen diesem Gebot, du sollst nicht begehren. Da redet sie uns ein, dass Gott uns doch was vorenthalten möchte. Sie regt uns an, über das Verbotene nachzudenken, es zu begehren und dann es uns auch letztlich in Auflehnung gegen Gott, es uns zu nehmen. Und Jakobus drückt dasselbe aus in Jakobus 1, 14 und 15. Da spricht er genau von diesem Abwärtssog der Sünde. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und wir wissen auch schon, das Begehren ist Sünde, der erste Schritt hinein in diesen Strudel. Das Gesetz zeigt uns also Sünde auf, es ist die erste Aufgabe. Und es zeigt uns auch, wie durch und durch verdorben und wie widergöttlich Sünde ist. Das ist die zweite Aufgabe. Aber nach Vers 10 in unserem Text, da war das Gebot eigentlich zum Leben gegeben. Ich lese nochmal den Vers 10. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Im Idealfall bringt das Gesetz also Leben. Hätten sich zum Beispiel Adam und Eva an das eine Gebot Gottes gehalten, nicht von diesem Baum zu essen, dann würden sie heute noch leben. Das Gebot hätte Leben gebracht oder Leben erhalten. Es war zum Leben gegeben. Aber sie haben sich damals nicht dran gehalten und bis heute merken wir die Auswirkungen von diesem Ungehorsam. Menschen werden krank, Menschen sterben und die Menschheit glaubt bis heute besser zu wissen, was gut für sie ist, als sie das zutraut, dass es Gott es weiß. Also statt sie Gottes Wort glauben, glauben die Menschen lieber das, was sie selber denken. Wenn sich zum Beispiel, einfach mal hypothetisch angenommen, alle Menschen auf der ganzen Welt ausnahmslos an die 10 Gebote halten würden, dann wäre unsere Welt sicherlich um einiges lebenswerter. Bräuchte keine Türschlösser mehr, man würde nicht mehr umgebracht werden, man würde nicht angelogen werden, man könnte sich aufeinander verlassen. Es wäre deutlich lebenswerter, wenn sich alle Menschen wirklich an die 10 Gebote halten würden. Und da sehen wir, die Gebote Gottes sind gut. Sie sollen Leben schützen und sie sind zum Leben auch gegeben, so wie wir es gelesen haben. So wie zum Beispiel ein Schild an einem Hochspannungsmasten hängt, wo unten drauf steht, Hochspannung, Betreten verboten, Lebensgefahr. Wenn wir uns daran halten und diesen Hochspannungsmasten eben nicht betreten, dann bleiben wir am Leben. Wenn wir uns nicht daran halten und da hochklettern, dann kriegt man einen Stromschlag mit 110 Kilovolt. das geht schlecht aus. Aber die Sünde versucht uns als einzureden, dass Gott uns doch nur die schöne Aussicht vom Hochspannungsmasten nicht gönnt. Kletter da ruhig hoch, das macht doch nichts aus. Du wirst eine wunderschöne Aussicht von da oben haben. Trau dich. Das ist so, was diese fiese Art der Sünde, wie sie uns einredet, uns das zu nehmen, was Gott verboten hat, was er aus gutem Grund verboten hat. Er möchte Leben schützen. Das Gebot ist also, das Gesetz ist eigentlich zum Leben gegeben, ist aber gleichzeitig auch ein Sichtbarmacher für die Sünde. Es zeigt uns unseren sündigen Zustand auf und es führt uns vor Augen, wie böse und verdorben und antigöttlich die Sünde ist. In Römer 8 wird es dann darum gehen, wenn wir in der Predigtreihe dort ankommen, da wird man uns nochmal mit dem Gesetz beschäftigen und da wird es um die Unmöglichkeit gehen, durch das Gesetz gerettet zu werden. Also Gesetz ist nicht dazu da, letztlich das ewige Leben zu bekommen, aber es ist heute nicht das Thema, da wird man in Römer 8 drauf eingehen. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, der Geltungsbereich des Gesetzes. Ich möchte nochmal die Verse 1 bis 3 lesen aus Römer 7. Da heißt es, wisst ihr nicht, liebe Brüder, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Frau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie einen anderen Mann nimmt. Also hier wird etwas ganz Offensichtliches ausgesprochen, nämlich dass ein Gesetz nur über lebende Menschen herrschen kann. Einem Toten kann ich keine Vorschrift mehr machen und einen Toten kann ich auch nicht mehr bestrafen. Das Gesetz hat bei einem Toten einfach keine Handhabe mehr. Im Mittelalter gab es manchmal Leute, die das nicht so gesehen haben, zum Beispiel John Wycliffe, dieser englische Theologe und Kirchenreformer, der wurde, ich glaube im Konzil von Konstanz, wurde er als Ketzer verurteilt und wurde dann 43 Jahre, nachdem er bereits gestorben und begraben war, wurden seine Gebeine wieder ausgegraben und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, gewissermaßen als Ketzer. Nachträglich ihm noch eine Strafe da zu geben, ist natürlich lächerlich. Einen Toten kann ich nicht mehr bestrafen, über den Toten, da herrscht kein Gesetz mehr. Das Gesetz gilt für Lebendige, so machen es die Verse 1 bis 3 ganz deutlich. Paulus benutzt es als Beispiel die Ehe zwischen Mann und Frau und er setzt jetzt nicht die Frau mit dem Gesetz gleich oder den Mann mit dem Gesetz oder die Ehe mit dem Gesetz, sondern er macht einfach deutlich, eine Ehe kann nur bestehen zwischen zwei lebendigen Menschen, zwischen einem lebendigen Mann und einer lebendigen Frau. Und eine Frau, deren Mann gestorben ist, die ist dann eben keine Ehefrau mehr, sondern die ist dann Witwe. Das ist eine ganz offensichtliche Tatsache, aber es ist ganz grundlegend für die weitere Argumentation, die Paulus aufbaut. Und deswegen war mir es auch wichtig, das nochmal hier rauszustellen, den Geltungsbereich des Gesetzes. Das Gesetz gilt für Lebendige. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, besser als das Gesetz. Und dazu möchte ich nochmal die Verse 4 bis 6 lesen aus unserem Text. Da heißt es, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet durch den Leib Christi, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn solange wir dem Fleisch verfallen waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz erregt wurden, kräftig in unseren Gliedern, sodass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und ihm abgestorben, das uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Das, was Paulus hier schreibt, das schreibt er an anderer Stelle wieder in Galater 2, in den Versen 19 und 20. Drückt das folgendermaßen aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Oder, wir haben es auch schon mal gelesen, in Römer 6, die Verse 3 bis 5, dort heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also wenn wir Christen geworden sind, wenn wir Bekehrung und Wiedergeburt erfahren haben, dann ist unser alter Mensch gestorben. Dann haben wir jetzt ein neues Leben, und das machen ja diese Verse, die wir gerade gelesen haben, ja wirklich deutlich. Dann haben wir neues Leben in Christus. Wir sind eine neue Schöpfung. Und dann ist es so wie mit dem Beispiel der Ehe, das wir gerade eben angeschaut haben. Wir sind gestorben und das Gesetz hat an uns keinen Anspruch mehr. Und in Galater 3, Verse 23 bis 25, da wird es auch nochmal deutlich, welche Aufgabe das Gesetz denn eigentlich hatte. Galater 3, 23 bis 25, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Das Gesetz sollte uns also unsere Sünde aufzeigen, unseren verlorenen Zustand deutlich machen und uns letztlich zu Christus hintreiben. Sollte uns bewusst machen, dass wir keine Chance haben, selbst vor Gott durchs Gesetz gerecht zu werden. Und jetzt, wo wir Christus angehören, wenn wir Christen sind, dann sind wir dem Gesetz gestorben. Nicht das Gesetz ist gestorben, nicht das Gesetz wurde abgeschafft. Aber als wiedergeborene Christen haben wir neues Leben, unser altes Leben ist vergangen und wir stehen nicht mehr unter diesem Geltungsbereich des mosaischen Gesetzes. Wir haben jetzt etwas Neues, etwas Besseres. Wir haben den Heiligen Geist, der unser Handeln bestimmen möchte und der in uns dann auch die Frucht des Geistes hervorbringt. Wir bringen nun Frucht für Gott, weil wir eben neu geworden sind. Es ist nicht mehr eine Sache von Geh- und Verboten, die in uns die Sünde lebendig machen, sondern unser Leben, wenn wir mit Christus leben, ist es geprägt von Liebe und Beziehung. Da heißt nicht mehr, du sollst oder du sollst nicht, sondern da kommt es von innen raus, ich will oder ich will nicht. Wir sind, seit wir mit Christus gestorben und auferstanden sind, sind wir keine Gefangenen der Sünde und des Gesetzes mehr, sondern wir sind durch Christus frei geworden. Wir müssen nicht mehr sündigen, sondern wir wollen für Gott Frucht bringen und ihn mit unserem Leben ehren. Und Paulus schreibt auch mal, dass er sagt, ich bin den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, sondern ich bin unter dem Gesetz Christi. Also er sagt nicht, ich lebe jetzt wie ich will, ich sündige drauf los. Das funktioniert ja gar nicht als Christ. Wenn Gottes Geist, der Heilige Geist wirklich in uns lebt, dann wollen wir natürlich auch das tun, was Gott möchte. Dann sündigen wir nicht einfach wild drauf los, sondern dann fragen wir nach dem Willen Gottes. Und da sind die Gesetze und die Gebote natürlich ein wunderbarer Anhaltspunkt zu sehen, was ist denn Gottes Wille, was ist denn Gottes Wesen und wie kann ich dieses Wesen in meinem Leben widerspiegeln. Aber es hat in uns sozusagen, da wurde ein Schalter umgelegt von diesem Du sollst zum Ich will. Und vielleicht können wir mal für uns daheim die Gebote umformulieren. Also nicht, dass wir es in die Bibel reinschreiben, sondern wir wollen nicht die Bibel ergänzen, Aber wenn es da heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, könnte man da auch sagen, ich bin befreit dazu, Gott dienen zu können. Und es muss mir nichts anderes mehr wichtiger sein. Ich muss nicht mehr meinen eigenen Wünschen hinterherrennen, sondern ich darf Gott von ganzem Herzen dienen. Er darf die Nummer eins meines Lebens sein. Wir haben also heute Morgen gesehen, dass das Gesetz uns Sünde und auch das verdorbene Wesen der Sünde wirklich deutlich macht. Wir haben gesehen, dass das Gesetz nur über Lebendige herrschen kann. Und wir haben gesehen, dass wir dem Gesetz und der Sünde gestorben sind und jetzt ein neues Leben in Christus haben. Die Herausforderung ist es natürlich, dieses Leben auch in Abhängigkeit von ihm zu leben. Und dazu wünsche ich uns allen viel Segen. Amen.